Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Werner
und Andreas. Ja, heute geht es um eine Gruppe, über die wir in der Psychiatrie oder über die in der Psychiatrie eigentlich zu wenig gesprochen wird. Und das, obwohl die eine ganz zentrale Rolle spielt, die Angehörigen. Was bedeutet das eigentlich, wenn jemand aus der eigenen Familie oder dem engsten Umfeld psychisch erkrankt? Was erlebt man als Mutter, Vater, Partnerin, Kind oder Geschwister? Und wie verändert sich das eigene Leben?
Das sind spannende Fragen und wir haben schon länger versucht, da jemanden zu finden, der darüber berichtet. Und das Spannende ist, der Kontakt zu unserer heutigen Gästin kam von Franziska Ratschun und von der Mut-Tour.
Die Franzi, Folge 69.
Franzi, genau.
Nee, 67. Ja.
Also wenn das interessiert, einfach zurückscrollen ein paar Folgen davor,
genau.
Ist Franzi Ratschun von der Mut-Tour. Aber heute sprechen wir mit Andrea.
Ja. Andrea, du kennst das Thema ja nicht aus dem Lehrbuch, sondern wir haben tatsächlich ja das Glück, dass wir jemanden gefunden haben, der selber in der Rolle der Angehörigen ist. Das heißt, wir sprechen heute über deine Erfahrungen und vielleicht, und das ist ja auch so unser Wunsch bei diesem Podcast, vielleicht anderen Angehörigen auch vielleicht ein bisschen Unterstützung zu geben oder Tipps zu geben, wie es ein bisschen Erleichterung geben kann.
Toll, dass du heute da bist und dass wir dich jetzt dazu befragen dürfen. Magst du dich vielleicht selbst kurz ein bisschen vorstellen, wer du bist, was du machst und wie sozusagen der Zusammenhang von dir zu dem Thema ist?
Ja, also mein Name ist Andrea Roosch. Ich habe einen inzwischen erwachsenen Sohn, der inzwischen schon 31 ist und der ist, ja, in der Pubertät, würde ich sagen, ist sehr erkrankt. Mhm. Und ja, ist mit 17 in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen. Ja, und damit habe ich so meine Geschichte und habe halt auch das sozialpsychiatrische System kennengelernt und damit als Angehörige nicht so die ganz guten Erfahrungen gemacht. Also, ja.
Okay, das wollten wir nämlich nachher nochmal fragen, wie man das so erlebt. Ne? Genau, ja.
Irgendwann hast du wahrscheinlich das erste Mal von der Diagnose erfahren. Wann war das und wie war das? War der noch ganz klein, dein Sohn? Oder du sagst, glaube ich, in der Pubertät, ne? Oder?
Ja, 17.
Ja, Pubertät, da hat sich das rauskristallisiert. Ich würde schon sagen, dass er immer anders war. Also rückblickend guckt man dann, wie das alles so gekommen ist. Und diese erschütternde Diagnose, würde ich sagen, habe ich dann in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bekommen. Also erst war es über die stationäre, über die ambulante, seine Psychotherapeutin hieß es erst stressdepressiv. Und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie war es dann schizoaffektive Psychose.
Okay.
Und genau, das macht was mit einem. Und das ist auch schon so ein, dann steht man da, würde ich einfach sagen. Und wie geht man damit um? Das ist etwas anderes wie Depression. Und als Mutter geht es einem ja darum, dass das Kind im Leben zurechtkommt. Und waren die auch alle, und dann hat sich das Leben eigentlich komplett verändert.
Was hast du dann gemacht? Wie war das? Hast du dann sofort nachgelesen? Was ist das? Schizophrene oder schizoaffektive Psychose? Oder wusstest du schon, was das ist? Wie war das, als du das erste Mal gehört hast? Was hast du da gemacht?
Ja, das war so, dann ist ja so viel. Er ist in die Klinik gekommen und er war da und war auch so eine Unzufriedenheit da, wie mit mir da umgegangen wurde. Das war alles nicht so richtig rund. Und dann kam diese Diagnose und dann haben die Oberärzte mir das versucht zu erklären. Ich habe ihn aber anders wahrgenommen. Ja, da war auch so eine, und dann habe ich das versucht zu verstehen und konnte das mit seinem Verhalten, wie ich ihn erlebt habe, gar nicht so zusammenbringen. Also da war auch so eine, da hatte auch eine andere Wahrnehmung wie die Mitarbeiter in der Klinik, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, was die Diagnose angeht. Genau. So, ja, ich habe ihn in meiner Wahrnehmung erlebt. Und ja, und die Ärzte dort haben ihn, wie auch immer, also das war schwierig, glaube ich, damit einen Umgang zu finden halt. Weil, genau, ich glaube, als Angehörige oder für mich als Mutter, ich habe meinen Sohn, das war mir, glaube ich, immer wichtig, als Mensch gesehen. Und so Fachkräfte, da hatte ich nachher immer so den Eindruck, das fand ich auch sehr schmerzhaft über die Jahre, da war dann die Diagnose halt. Und da habe ich mich dann, glaube ich, gar nicht so intensiv, muss ich zugeben, mit der Diagnose auseinandergesetzt. Und ich weiß, es gibt andere Angehörige, die setzen sich da sehr intensiv auseinander.
Ah, ja, okay.
Ich habe das nicht so intensiv gemacht, muss ich sehen, weil ich hatte ja eine Beziehung zu meinem Sohn. Ich bin wie auch immer mit ihm zurechtgekommen und hab versucht, für ihn da zu sein, bin für ihn da gewesen, habe als Mutter das gemacht, was ich machen konnte. Ja, so.
Ja. Du hast wahrscheinlich einfach deine Erfahrung mit deinem eigenen Sohn gehabt und hast die Zeit ja mit ihm verbracht und hast wahrscheinlich auch deine Erklärungen gehabt für die Konflikte oder für die Besonderheiten, die es da gab. Und es ist ja immer so, es gibt immer mehrere Erklärungen für einen Sachverhalt. Und dann hast du deine Sicht gehabt und hast dann mit der Psychiatrie zu tun gehabt. Die haben halt gesagt, hier haben wir es mit einer schizoaffektiven Psychose zu tun. Dann war das für dich erstmal klar. So habe ich jetzt gehört. Ist jetzt erstmal sowas, wo du gedacht hast, naja, ich erkläre das so und so. Das muss man nicht unbedingt schizoaffektive Psychose nennen.
Ja,
da gab es so zwei Aspekte wahrscheinlich. Ne?
Und es gibt natürlich schon noch, du hast es ja selber auch angedeutet, ne? Man ist ja in der Rolle des Angehörigen, also der Mutter, hat man ja eine Beziehung. Und dann hat man auch einen anderen Blick als vielleicht eine Fachperson mit einer gewissen Distanz. Also das erklärt es vielleicht auch, warum man dieselben Dinge völlig anders auch wahrnehmen kann. Ne?
Genau, ja.
Wie war denn die Zusammenarbeit am Anfang mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie? Ich könnte mir vorstellen, es birgt natürlich Konfliktpotenzial. Die Psychiater dort denken sich, naja, die Mutter will die Krankheit nicht anerkennen. Und du hast vielleicht gedacht, die hauen sofort mehr mit einer Diagnose um sich. Ich kenne doch meinen Sohn, der ist so und so, weil das so und so ist.
Ja. Und der hat jetzt eine schlechte Zeit, halt, ist halt Pubertät. Ne?
Genau so war es im Grunde genommen. Also, weil man ist als Angehörige natürlich ziemlich aufgebracht, verzweifelt, man macht sich Sorgen, hat seine Wahrnehmung und dann kommen da die Ärzte ein, die einem das ganz anderes erzählen und oder ihre Sicht erzählen und da war kein gutes Miteinander, das muss ich ehrlich sagen. Und das lag, würde ich rückblickend sagen, sicherlich auch meinen unterschiedlichen Emotionen. Ne? Und dann ist man halt aufgebracht. Die haben sich ja um den Patienten zu kümmern und nicht um mich. Mhm. Ja, das war nicht so einfach halt und da ein gutes Miteinander so zu finden sozusagen.
Hat wahrscheinlich auch eine medikamentöse Behandlung begonnen da, relativ früh im Alter von 17. Wie hast du da reagiert? Ist man dann als Mutter nicht direkt geschockt, wenn der Sohn schwere Medikamente nehmen muss?
Ja, also man ist dann ja, also da konnte ich ja kaum was viel machen halt. Er war in der Klinik, er hat die Medikamente eingenommen und da hat er auch Gewicht zugenommen, dann wurde auch ein bisschen rumprobiert und ja, das habe ich ja hingenommen halt. Ob ich das gut fand oder nicht, kann ich nicht sagen. Er war in der Klinik und ich war nicht in der Klinik und das war alles nicht schön und da gehörte zwar auch was die Medikamente angeht, ich habe mich nicht auf die verlassen oder ich habe jetzt nicht gedacht, die werden das schon wissen. Aber das sind ja die Profis, was das angeht, was Medikamenteneinnahme geht. Da hatte ich ja auch gar keine Ahnung von. Ja, und da musste ich das hinnehmen. Also und habe das dann hingenommen. Ja.
Jetzt haben wir ja unter den Zuhörern auch alle professionellen Berufsgruppen. Und ich habe eben schon mal so einen kleinen Tipp von dir rausgehört. Du hast das so ganz verständnisvoll gesagt. Die haben sich ja um den Patienten zu kümmern und nicht um die Angehörigen. Aber vielleicht ist es doch was man, deswegen machen wir ja auch so eine Folge, was man vielleicht völlig mal bedenken sollte, auch als professioneller oder Dienstleistungsanbieter, dass tatsächlich auch die Angehörigen einer gewissen Zuwendung oder auch einem gewissen Verständnis gegenüber. Man hat halt nicht nur den einen Patienten, ne? Sondern man muss die idealerweise mit im Boot haben und auch die gut verstehen können. Also, dass man sich auch Zeit für die nehmen sollte.
Gerade junge Patienten leben nicht alleine und es kommt ja um das Umfeld an, wie sozusagen der Verlauf weiter sich gestaltet, um das Umfeld mit man am besten über die Angehörigen.
Und auch gerade, wenn es jemand ist, der nicht volljährig ist, dann sind die Angehörigen ja sogar auch noch mit. Ich sage jetzt mal mitbestimmungspflichtig, ne? Also.
Ja, also da waren auch nicht so schöne Sachen halt, die dann da nachher, das war alles nicht so ganz schön und es ist ja schon so, die Angehörigen, die bleiben ja im Idealfall.
Ja, klar.
Und dann kommt ja immer ganz drauf an, wie lange eine Krise ist oder so. Und dann sind dann halt die verschiedenen Fachkräfte, wie ihr auch sagt, also Ärztin, Sozialpädagogin, gesetzliche Betreuung, da gibt es ja eine ganze Bandbreite halt, sind dann im Idealfall gar nicht mehr so präsent. Aber Angehörigen bleiben. Und aus dem Sinne finde ich es irgendwie auch wichtig, dass es mehr miteinander gibt.
Ja, klar.
Und so bei meinem Sohn ist es jetzt so, der hat seit letztes Jahr keine ambulante Wohnbetreuung mehr und der hat halt auch, also der hat nur noch seinen Psychiater, wo er regelmäßig hingeht und oder nach Bedarf. Gesetzliche Betreuung hatte er 10 Jahre, also das hat er jetzt nicht. Ich
Gut.
bin aber die, die da ist halt, also nach wie vor, die nicht weg ist. Und das wird teilweise gar nicht gesehen. Und ich finde, dass da besteht halt auch eine Gefahr, wenn man die Angehörigen nicht mitnimmt, dass die irgendwann ganz gut sind halt. Weil natürlich dann ja auch eine Zeit dazwischen ist, wo,
ja, klar.
Wie geht man da jetzt mit um?
Ja, du bist da als Mutter, die Klinik
geht
irgendwann weg, das ist ja logisch, klar.
Und vor allen Dingen, du bist ja 24-7 da, ne? Also du bist ja immer ansprechbar, ne? Also du hast nicht montags bis freitags oder irgendwann Notdienst, ne? Ja.
Meine Frage, wie war das damals? Hatten die da auch so ein Angehörigenangebot? Gab es Angehörigengespräche oder im Idealfall auch eine Angehörigengruppe in der Klinik?
Nee, in der Klinik gab das nicht. Und ich habe das, also viele Jahre war ich mit dem Thema tatsächlich allein unterwegs. Also gab gar nicht irgendwie Angebote. Ich habe dann irgendwann mit einer anderen Mutter, die ich aus irgendeinem Vortrag kennengelernt habe, haben wir hier in Bremen, ich komme ja aus Bremen, eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen. Und das war sehr gut. Und dann habe ich dann irgendwann mitbekommen, dass es gibt ja Ärztinnen, Genesungsbegleiter. Und dann habe ich auch irgendwann mitbekommen, dass es so Fortbildung auch für Angehörige gibt.
Okay.
Und dann habe ich tatsächlich eine Fortbildung als Ärztin-Angehörigenbegleiterin in Hamburg gemacht.
Ah,
und,
cool. Wussten wir gar nicht.
Das wussten wir nicht. Deswegen machen wir diesen Podcast. Wir lernen nämlich auch mal was dabei.
Das ist auch sehr überschaubar. Also deutschlandweit, wenn es da als Angehörigenbegleiter gibt, also wo es die gibt. Und darüber, dann gehören da ja auch Praktikas zu, und darüber habe ich ein Praktikum gemacht. Und jetzt moderiere ich im Klinikum hier in Bremen 2-mal im Monat mit einer Fachkraft zusammen, bieten wir eine Angehörigengruppe.
Ah,
und das ist halt, das ist für mich wirklich so ein Herzensprojekt, weil ich jahrelang so allein war und dann möchte ich halt einfach, ja, es ist mir wichtig, dass Angehörigen einen Raum bekommen, wo sie einfach sein dürfen mit all den Emotionen. Und ich kann da die Fachkräfte auch auf der einen Seite verstehen, dass es anstrengend ist und nervig ist mit den Angehörigen, weil die ja so viele verschiedene Emotionen sind halt. Und dann ist es, glaube ich, einfach auch für Angehörige einen guten Raum zu haben, wo sie einfach sein dürfen und einfach alles rauslassen dürfen, ohne dass man mit gut gemeinten Ratschlägen kommt. Einfach in so einer Gruppe, wo andere Angehörigen sind, die kennen das ja. Das ist jetzt nicht so, da muss man sich nicht erklären und rechtfertigen, das darf dann einfach sein. Und
Da sieht man eine interessante Entwicklung in der Psychiatrie. Ich schätze mal, es ist so 15, 20 Jahre her, damals mit deinem Sohn. Oder wie alt ist der jetzt? So in den 30ern?
Ja, genau, das ist so, genau. Der ist jetzt 31, 17, jetzt ist 15
15,
Jahre.
20,
genau.
15 Jahre her, in der Zeit hat sich was getan. Damals gab es das nicht. Und du hast dich jetzt darum gekümmert, als Ex-In-Genesungsbegleiterin, dass es sowas gibt, was es damals nicht gab. Du machst so eine Angehörigengruppe. Cool. Zufällig in der gleichen Klinik wie damals oder in einer anderen Klinik?
Nee, also mein Sohn war damals in Niedersachsen und er war ja noch bei einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Er war nachher noch in anderen Kliniken und ich bin jetzt ja in einer Erwachsenenklinik. Und wir sind, das ist jetzt Genesungsbegleiter, ist ja für die Betroffenen und wir sind dann jetzt die Angehörigenbegleiter. Ist das Angebot halt, ja. Weil der liegt ja auch immer so ein bisschen an der Leitung der Klinik und die Klinikleitung ist da offen für und und da darf ich das machen und ich bin immer überrascht, wie dankbar die Angehörigen sind, dass es diesen Raum gibt. Ja.
Das glaube ich.
Liebe Kolleginnen aus den Kliniken, aufgepasst, wenn ihr in eurer Klinik sowas noch nicht habt, solltet ihr vielleicht jetzt kurz mal einen Knoten ins Taschentuch machen und drüber nachdenken, ob es nicht auch ein Angehörigenangebot geben sollte. Und zum idealerweise natürlich auch mit jemandem, der vielleicht auch selber aus der betroffenen Perspektive berichten kann, weil das ist sicherlich was sehr Bedeutsames.
Das hatten wir bislang noch gar nicht so erwähnt gehabt. Also, liebe Hörer, wenn euch das Thema Ex-In interessiert, scrollt mal ein bisschen zurück in unseren früheren Folgen. Es kommt mehrfach vor. Wir haben uns mehrfach mit Betroffenen befasst und auch speziell mit der Ex-In. Ausbildung, aber was wir bislang noch nicht hatten und was jetzt gut ist, dass wir es jetzt erstmalig haben, ist, dass Ex-In natürlich auch im Bereich der Angehörigen stattfinden kann und man eine Ex-In-Genesungsbegleiterin wie dich jetzt, Andrea, vielleicht auch
hat. Angehörigenbegleiterin.
Genau, eine Genesungsbegleiterin, die Angehörige begleitet, genau.
Ja.
Achso, du nennst dich nicht Genesungsbegleiterin?
Genau.
Ist es so?
Nee, nennt sich dann Angehörigenbegleiterin.
Angehörigenbegleiterin, okay, alles
Genau,
klar.
und das ist
Aber
dann
das
auch.
begleitet doch auch die Genesung, wenn du die Angehörigen begleitest.
Absolut. Nur es ist natürlich, weil der Kursus, die Fortbildung, die ich gemacht habe, da sind halt nur Angehörige halt.
Ja, klar,
Ah,
natürlich.
Und
Okay.
dann mit, genau. Und deswegen muss man ja halt eine Trennung machen zwischen Genesungsbegleitern und Angehörigenbegleitern. Genau, ja.
Aber die Ex-In-Organisation bietet sozusagen die beiden Zweige an, sozusagen.
Genau, jetzt in Hamburg bietet das an.
Hamburg, Ex in
Also
Hamburg, okay.
sozusagen alles über Ex in Hamburg hat. Genau. Ja.
Also wenn jemand was sucht, also wenn jetzt Angehörige zuhören und die vielleicht denken, das wäre vielleicht auch was für mich, dann mal auf jeden Fall nach Angehörigenbegleitung gucken oder Ex-In Hamburg mal anmelden und fragen, ob es vielleicht in der eigenen Region sowas gibt. Ich denke, die haben auch ein eigenes Netzwerk, die Ex-Inler sind auch gut organisiert. Also vielleicht gibt es auch noch viele andere Standorte. Wir gucken auch für die Shownotes, dass wir noch was
Das
da
können wir uns in den Umfassen.
reinpacken. Und wenn du irgendeine interessante E-Mail oder URL-Adresse hast, eine Internetadresse hast, wo wir gucken können, nehmen wir das gerne noch in die Shownotes rein, dass man das gut finden kann. Super.
Jetzt hast du ja so eine, ist das sozusagen jetzt auch so eine berufliche Aufgabe für dich, als Angehörigenbegleiterin tätig zu sein? Wie war das damals, als dein Sohn jetzt da mit 17 in die Kinder- und Jugendpsychiatrie kam? Hat sich das auf deinen eigenen Alltag oder Berufsleben auch ausgewirkt? Ich könnte mir vorstellen, da wird sozusagen der eigene Alltag ziemlich durcheinander geworfen, oder? Wenn sowas ist. Wie war das bei dir?
Genau, so ist es auch gewesen. Und ich bin dann darüber auch, wie man da alles durchmacht, bin ich dann darüber krank geworden, habe dann auch dann irgendwann auch die darüber dann hin auch meine Arbeit verloren, habe
Oh
dann immer
ja.
wieder einen Wiedereinstieg gefunden. Also das ist auch schon, habe da auch einiges durch und bin dann, ich weiß gar nicht mehr wie, aber bin darüber dann auch irgendwann zum Mut vorgekommen und habe dann einfach verschiedene guck, was mir gut total kommt, ne? Also bin dann in der Zeit auch zu meiner jetzigen Kirchengemeinde gekommen, die so ein Seelsorgerprogramm hatten. Ja, also und so sind das verschiedene. Und auch rückblickend muss ich sagen, war die Mutvor da an so einer Etappe teilzunehmen, wie Franz es ja auch seit Jahren macht, das habe ich auch viel von mitgenommen und viel gelernt mit den Begegnungen deutschlandweit. Weil ja, also und so muss ich halt gucken, was ich für mich tun kann. Auch in dem Bereich, glaube ich, einfach. Weil, ja.
Also du hast jetzt ja schon sehr eindrücklich beschrieben, wenn man in der Angehörigenrolle ist, dann ist es durchaus sehr belastend, so belastend, dass man unter Umständen sogar selber krank wird, so krank wird, dass man seinen
Job verliert.
existenziellen Job verliert. Also sicherlich auch nochmal die Dimension, die man sich deutlich machen muss, dass gerade auch die persönliche Beziehung, die man ja zu demjenigen hat, als Angehörige, egal ob jetzt Sohn, Partnerin, Partner, dass das schon auch sehr, sehr belastend ist. Und das höre ich raus, dass es auf jeden Fall auch vielleicht oder immer auch eine Unterstützung von außen braucht. Also sicherlich eine Selbsthilfegruppe, eine Information ist schon mal eine Sache. Aber man ist wahrscheinlich auch sehr allein. Und wenn du sagst, du hast über die Muttour eigentlich auch viel Erfahrungen gesammelt, die dir geholfen haben, dann war das wahrscheinlich auch so ein Aspekt, dass man mit anderen Angehörigen zusammengekommen ist, dass man gemerkt hat, ich bin gar nicht alleine, ich habe gar nicht als einziges diese Gefühle oder diese Hilflosigkeit erlebt, und dass man da auch gegenseitig sich unterstützen kann, oder?
Bei der Mutter sind ja Franzi ist angehört, also sind gar nicht so viele Angehörige
Ah, okay.
dabei. Aber sind schon mal Angehörige, manche sind ja auch in der Doppelrolle sozusagen, Angehörige und Betroffene. Aber gerade bei der Mutter ist es einfach dieses Dialogische im Grunde genommen. Weil da sind ja auch Betroffene, dann sind wir auch, haben wir Aktionstage, da sind ja unterschiedliche Formate, wo wir zusammenkommen. Und alles das tatsächlich, wenn ich jetzt rückwirken, hat mir das eine noch Hoffnung gemacht, Hoffnung gegeben. Weil ich habe ja gesehen, was in anderen Städten möglich ist. Und es ist da möglich. Und auch wenn es bei meinem Sohn vielleicht nicht so verlaufen ist und ich die Möglichkeit nicht hatte, er sie für sich nicht nutzen konnte, hat mir das trotzdem Hoffnung gemacht halt. Und das ist, glaube ich, so. Und natürlich der Austausch mit den Teilnehmenden, die hat ja alles, interessiert ja alles das Thema. Aber da ging es nicht darum, jetzt so Angehörige für sich, sondern im Ganzen gemeinsam für diese Sache, psychische Erkrankung unterwegs zu sein und da Öffentlichkeitsarbeit zu machen und da die verschiedensten ja, unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen und auch Projekte, unterschiedliche soziale Träger. Und dann bin ich da ja auch über das, was wie wir da unterwegs sind, im Abenteuermodus teilweise über mich hinausgewachsen. Also nochmal Sachen an mir kennengelernt, wo ich gar nicht wusste, dass ich das kann. Also Das ist so ein Gesamtpaket mit vielen unterschiedlichen, ja, dem, was mir eigentlich gut getan hat. Ja.
Und auch gut tut, ja. Prima. Mich interessiert jetzt noch ein Aspekt, der mir jetzt gerade eingefallen ist, als ich über dich jetzt gerade nachgedacht habe und über, ja, über den ganzen, die ganze Entwicklung, die du mitgekriegt hast. Du hast da gesagt, du hast, das war ja nicht damals nur in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, sondern es gab verschiedene Klinikaufenthalte und jedes Mal warst du in der Rolle als Angehörige. Was ich schon erlebt habe, ist, dass gerade das mit der Schweigepflicht oft ein Problem ist. Mhm. Es ist richtig, dass das gibt, es soll ja zum Schutz der Patienten dienen. Manchmal habe ich aber den Eindruck, verdammt nochmal, da ruft doch jetzt die Mutter an oder der Vater, da muss man jetzt eine Möglichkeit finden, dass die zu Informationen kommen. Und da hatte ich schon in der Beobachtung schon mal, da macht sich eine, bei uns auch in unserer Klinik damals, die Akutstation zu einfach, indem einfach nur sagt, wir können nicht sagen, hier gilt der Datenschutz. Hast du auch sowas erlebt?
Genau. Es ist gut, dass du das Thema ansprichst, weil ich habe dann letzter Zeit auch noch mal wieder nachgedacht und das wird immer so gerne gesagt halt, so aus Datenschutzgründen. Und inzwischen habe ich mich gefragt, ja, um welche Daten geht's da eigentlich? Welche Daten müssen da eigentlich geschützt werden? Denn als Angehörige weiß ich ja, wie mein Sohn tickt halt. Und da habe ich teilweise auch den Eindruck, dass das System sich einfach halt. Und dann geht es um Schweigepflichtentbindungen und ja, das ist für mich auch noch nicht so ganz verständlich, sich dahinter verbirgt. Und das wird, glaube ich, auch von Klinik oder vom Träger, das ist ja auch bei psychosozialen Trägern so, Wohngruppen oder ja. Mhm. Da ist das ja das gleiche Thema halt. Und ich glaube, das wird auch unterschiedlich gesehen und unterschiedlich gehandhabt. Und ja, aber das ist gerade mir in letzter Zeit nochmal wieder durch den Kopf gegangen, was für ein Datenschutz es da geht. Natürlich, weil die Psychiaterin meines Sohnes damals, die hatte tatsächlich sich dann einfach mal Zeit genommen für ein Vier-Augen-Gespräch, hat meinen Sohn darüber informiert. Und manchmal geht es ja einfach darum, mit jemandem zu sprechen. Da geht es ja gar nicht jetzt um, was alles in der Klinik passiert oder was jetzt in die Persönlichkeitsrechte. Da geht es einfach mal, jemanden zu sprechen halten, zu entlasten halten. Ja. In dem Klinikalltag für die Profis sicherlich nicht immer einfach ist, dafür Raum zu finden. Aber dieses Wort Datenschutz, das ist schon so, da ist sofort eine Mauer da. So,
ja.
Fühlt sich für mich irgendwie so an, ja.
Das soll einfach einen Appell richten an alle in der Psychiatrie tätigen. Klar, der Datenschutz ist wichtig und man kann nicht einfach Daten des einer Person, die man behandelt, eines Patienten oder Patientin rausgeben. Aber man muss auch immer abwägen und muss schauen, welche Kontakte sind wichtig, welche Gespräche sind wichtig. Und dann ist es schon ein Unterschied, ob man einfach nur sagt, da kann ich jetzt mit Ihnen nicht drüber reden, Datenschutz, oder ob man dann zum Beispiel zu dem Patienten hingeht und sagt, Ihre Mutter hat angerufen, können wir ein Dreiergespräch führen, können Sie selber ans Telefon gehen, können wir das Telefon lautstellen, möchten Sie dazukommen?
Also, oder darf ich darüber berichten?
Darf ich darüber berichten, genau. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man unter Berücksichtigung des Datenschutzes solche Kontakte ermöglicht und nicht einfach nur abblockt mit dem Hinweis auf Datenschutz. Weil das habe ich schon das Gefühl, die Gefahr besteht. Und da muss man ganz,
das sollte man schön, entscheiden. Werner, ja, das ist schön, dass du das so schilderst, weil die Gedanken habe ich eigentlich auch, dass man da so mit umgehen könnte und auch so mit umgehen sollte halt. Ja.
Vielleicht ist ja jemand unter den Zuhörern, der das mit uns mal juristisch als Folge betrachten möchte, was geht und was nicht geht. Also das, also herzliche Einladung an unsere Zuhörerinnen, mal darüber nachzudenken, wie macht ihr das eigentlich und habt ihr da eine Begründung für, dass es geht? Wir suchen ja nach jemandem, der sagt, dass es geht. Also jemand, der jetzt sagt, es geht gar nicht, ist für uns vielleicht nicht so wichtig.
Wie man es so gestalten kann, dass man den Datenschutz wahrt, aber trotzdem alle wichtigen Kontakte ermöglicht und niemand abblockt mit dem Datenschutzthema.
Ja.
Ja, schön. Jetzt nähern wir uns schon dem Ende unserer halben Stunde. Das vergeht immer so ganz blitzefix, sage ich mal. Wir haben schon ein paar Sachen, sage ich mal, gehabt, wo wir gesagt haben, hier aufgepasst, das könnte man vielleicht als Zuhörerin zum Nachdenken nehmen. Gibt es etwas, was du aus deiner ja jetzt auch schon wirklich langen Erfahrung sagen würdest, das hat dir geholfen oder die haben dir geholfen oder die Institution oder wo du auch sagen würdest, Das würde ich mir wünschen oder das habe ich vermisst. Also das ist ja so die Idee. Wir wollen ja auch ein bisschen was bewegen mit dem Podcast. Wir haben eine tolle Zuhörerschaft und wollen da so inspirieren und Denkanstöße geben. Und deine Perspektive ist ja eine ganz besondere für uns. Die haben wir jetzt nicht in unserer Rolle. Vielleicht hast du einen Tipp oder einen Wunsch.
Ich kann wirklich nur ermutigen, sich Gleichgesinnte zu suchen halt, also andere Angehörige, ja, Angehörigengruppen. Und eigentlich ist es, wie das, also erstmal keine Rolle, ob es eine Selbsthilfegruppe ist oder überhaupt eine Angehörigengruppe. Es gibt ja auch Kliniken, die Angehörigengruppen anbieten halt. Thematisch ist ja sehr unterschiedlich, was es an Angehörigengruppen gibt. Und da kann ich wirklich ermutigen, hinzugehen, weil auch im Gespräch mit den anderen kann das sehr entlastend sein. Es fühlt sich so an, ich bin nicht alleine. Und das ist oft wirklich, glaube ich, eigentlich ein Thema von vielen Angehörigen, dass sie sich allein mit dem Thema fühlen. Und es ist ja auch schambehaftet, wie man damit umgeht. Und was das angeht, kann ich wirklich so Angehörigengruppen empfehlen. Da gibt es ja auch unterschiedliche, da gibt es ja auch Landesverbände in den verschiedenen Bundesländern. Und ich weiß, also München ist da sehr aktiv, die haben einen sehr guten Angehörigenverband und auch Berlin, da ist das nach Rollen sortiert, die haben dann sehr gute Angehörigengruppen. Und da sollte dann jeder einfach mal bei sich in den Angehörigenverband der Landesverbände schauen oder nachfragen, ob in den Städten, wo die sind, ob es Angehörigengruppen gibt oder eben alle in den Kliniken anfragen. Und manchmal bieten halt Kliniken ja nicht nur für die Angehörigen der Patienten eine Gruppe an, sondern auch für Angehörige, die jetzt keinen Patienten haben. Also das sind dann sogenannte offene Gruppen. Und ja, und dazu kann ich wirklich nur ermutigen, denn darüber kommt man auch an Informationen, wo man dann gegebenenfalls weitere Unterstützung bekommt und. Das ist immer, eigentlich immer sehr schön in den Gruppen. Ja.
Super.
Das ist doch ein schönes Schlusswort
Ja,
sozusagen.
finde ich auch. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit und die Offenheit hattest, mit uns an dieser Folge teilzunehmen. Und ja, ich denke, wir haben eine Menge zum Nachdenken angeregt. Hoffe ich, dass uns das gelungen ist. Und wir haben packen auch in die Shownotes noch die eine oder andere Adresse rein, wo man auch zum Beispiel nach Selbsthilfegruppen oder auch nach Angehörigengruppen suchen kann.
Vielleicht auch den Kontakt zu Andrea. Du hast ja sowas gegründet und kannst anderen
Genau,
sagen,
hast du
bitte
eine
mal mit.
Internetseite oder sowas? Ne?
Nein, ich habe keine
Nee.
eigene Internetseite, aber trotzdem kann man sich an mich wenden halt, ne? Also falls jemand noch mal eine Frage hat, also bei mir ist das ja schon ein Herzensprojekt, dass da ja, dass mehr die Angehörigen mehr gesehen werden, so würde ich halt einfach sagen, ne?
Okay.
Dass das eine wichtige Perspektive ist, das ist mir schon auch wichtig. Genau. Ja.
Cool,
prima.
sehr schön. Ja, dann war das schon unsere Jubiläumsfolge. Wir haben ja eine Jubiläumsfolge, die 70. Folge unseres Podcasts Psychiatrie im Alltag. Ganz herzlichen Dank, dass du heute mit uns gesprochen hast, so offen, so persönlich und auch so mutig und vor allen Dingen auch Mut gemacht hast und ja, auch aus der Situation, die für dich ja, wie du geschildert hast, ja so belastend war, dass du selber sogar erkrankt bist und ein Lebensschicksal hattest, wie den Arbeitsplatz verloren, dass du da noch was Neues draus gemacht hast, dass du jetzt Angehörigenbegleiterin geworden bist und daraus für andere Angehörige jetzt ehrenamtlich quasi ein Angebot machst, um diese Lücke zu schließen. Also ganz herzlichen Dank. Man hat gesehen oder wir wissen, das ist kein Einzelschicksal, auch wenn sich das manchmal so anführt. Das war auch dein Appell, sich aus dieser Einsamkeit Hilfe zu holen. Es gibt Millionen von Angehörigen in Deutschland, sage ich mal, die mit psychisch erkrankten Menschen leben und die meisten werden sich wahrscheinlich erstmal sehr allein fühlen. Und vielleicht hilft diese Folge dem einen oder der anderen, das ein Stück weniger zu sein. Und wenn ihr selbst betroffen seid oder jemanden kennt, der Unterstützung braucht, wie gesagt, es gibt in den Shownotes Anlaufstellen. Wir packen auch die Adresse von Andrea rein zu Beratungsangeboten und auch weiterführende Informationen. Also danke fürs Zuhören unserer 70. Folge und ja, wir hoffen natürlich, dass wir uns auf der nächsten Folge in Psychiatrie im Alltag wiederhören. Nutzt gerne ein kostenloses Abo, damit ihr keine Folge verpasst und immer alle 4 Wochen freitags um 14 Uhr erscheint eine neue Folge. Danke, Andrea und tschüss.
Ja, danke euch.
Tschüss, Andrea,
Tschüss.
wieder.
Tschüss. Thank you.